heute hier daheim in Wuppertal, Onkel Ho bei mir, Julian und Björn. Sagt mal, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit Onkel Ho angefangen haben. Wenn man so ein bisschen zusammenfasst, merkt man eigentlich gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Der erste Eintrag in eurer Bio war von 94, damals noch kleine Partys mit 300 Leuten, worüber du, Julian, dann geschrieben hast. Die Partys waren so herrlich schrullig, so richtig schön derbe. War das noch eine ganz andere Onkel Ho-Zeit?
Definitiv. Es war schon so, dass es damals, das war sehr chaotisch und es war halt nichts klar. Und wir waren wirklich, haben für Freunde gespielt und nichts anderes gemacht. Die ganzen Architekten und Kommunikationsdesigner haben eine ganze Reihe von Partys gemacht, die alle super waren. Und wir haben da einfach immer gespielt. Und das war der Beginn dieser Band. Und das waren schon, verglichen mit jetzt, ganz andere Zeiten. Ja, das hatte sehr viel Charme.
Beim ersten Album 96 war man da froh, überhaupt eine Platte auf die Beine zu kriegen, so als Newcomer-Band?
Nicht nur froh, sondern auch eigentlich sehr überrascht, dass nach irgendwie, ich glaube, 3, 4, 5 Shows, die wir überhaupt gespielt haben, vor so offizielle Shows, öffentliche Shows, dass da schon eine Plattenfirma, damals der Subway Records, auf uns zukam und eine Platte mit uns machen wollten. Also insofern war es nicht nur irgendwie diese Freude, dass man irgendwie eine Platte machen kann, sondern auch irgendwie, ja, vielleicht auch auf eine Art sogar so eine Art Bürde, weil das jetzt zu einem Zeitpunkt irgendwie passiert ist. Julian war, glaube ich, 19, ich war gerade 20, 21. Also der Reifeprozess, den die Band ja dann irgendwie auch die ganzen Jahre über durchgemacht hat, fand ja dann auch schon in der Öffentlichkeit statt. Wir haben ja dann auch direkt Konzerte gespielt vor mehreren hundert Leuten. Und man hatte ja eigentlich irgendwie insofern gar nicht die Möglichkeit, das im Stillen vielleicht erstmal zu einem Punkt zu bringen, wo man sagt, so, jetzt gehen wir raus. Ne? Und das war halt irgendwie zu einem wahnsinnig frühen Zeitpunkt schon so, dass eine Plattenfirma eine Platte rausbringen wollte. Insofern nicht nur, super, wir machen eine Platte.
Das war dann immer noch so die Zeit zwischen, wir sind eine Hobbyband und wir spielen dann doch ein bisschen die größeren Konzerte. Auf der einen Seite beispielsweise habt ihr bei uns in Neuss noch in der offenen Zeltstadt gespielt, mal wieder eher was Kleineres, hat, denke ich, auch so seinen Charme, aber dann gab es auch DNL so, war das, ne? Genau, damals noch mit DNL, ja.
Ja, genau.
Und dann habe ich aber
gelesen. Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, so ein Zirkuszelt war das, oder?
Das war ein Zirkuszelt.
Vor 20 Leuten oder sowas, kann das sein?
So in ungefähr, ja. Der große Teil war, glaube ich, dann draußen gewesen. Das Zelt gibt es in dieser Form eigentlich immer noch und wir denken auch noch gerne an euch zurück.
Ach, nein.
Aber in 97 gab es dann, glaube ich, auch schon den Support für die Smashing Pumpkins, was ich gelesen habe, in Madrid. Also auch schon die größeren Sachen. Schwankte das so ein bisschen zwischen Hobby oder was Ernsterem?
Ja, es war sowieso, also bis zum Major Deal-Zeit, während wir in der Indie-Band waren, haben wir die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Auch schon recht erfolgreiche Konzerte gespielt und auch wirklich viele Konzerte gespielt, wo auch wenig Leute da waren. Das gab es immer wieder, klar. Da waren die regionalen Unterschiede riesig, als wir noch zu Subway-Zeiten. Da haben wir eigentlich so alles erlebt. Smashing Pumpkins, wie viele Leute waren da? Tausende. Und der nächste Gig in Potsdam, da waren dann 30. Also da haben wir 97, das war sehr sprunghaft dann. Wobei ich das nie so begriffen habe, dass es jetzt so schwankt zwischen professionellen und nicht professionellen Musik machen. Seit der zweiten Platte habe ich uns eigentlich schon dann als professionelle Band empfunden.
Zweite Platte, Small is Beautiful. Björn, eins von deinen beiden Kindern war ja auf dem Plattencover. Wenn ihr jetzt zurückblickt und so zweites Album mit dem ersten Album vergleicht, war das von der Musik her für euch was anderes? Vom Rangehen an die Musik was anderes als Band?
Oh, da muss ich aber ich glaube, da fällt die Antwort, die mir sofort einfällt, alles, was es später uns fasziniert hat und unser Musikmachen dann bestimmt hat, war da schon vorhanden, glaube ich, bei der zweiten Platte. Das war dann so eine Mischung. Das war einerseits unser seltsamer Rock der frühen Jahre und gleichzeitig die Entwicklung hin zu bestimmten harmonischen Strukturen, die wir auch heute noch bevorzugen. Das ist so eine Zwischenplatte, finde ich. Also die neue Zeit schon einläutet, aber auch dennoch, wo man noch ganz klar hören kann, wie wir angefangen haben.
Es hat sich gezeigt, dass die Mischung der zweiten Platte, was du gerade angesprochen hast, eigentlich ziemlich gut angekommen ist. Es folgten dann auch genügend Konzerte, nicht nur hier in den angrenzenden Ländern, sei es Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlanden, Österreich, eigentlich überall, aber dann auch nach dem Hoch, sag ich mal, direkt wieder der Fall, Trennung vom Management, Trennung von der Plattenfirma. Ihr habt ja eine ganze Zeit lang dann auch euer eigenes Management übernommen. Ist man dann, wenn es vorher alles so steil nach oben ging, vielleicht plötzlich ein bisschen desillusioniert?
Oh, das waren wir damals nicht. Wir waren damals, hatten wir halt das Gefühl, das hatten wir schon immer zu unserer Band, dass uns mal was, was Grandioses gelingt. Und das waren wir eigentlich selten. All diese Rückschläge, natürlich ist das ein Nerv, weil das verbunden ist mit ewigen Telefonnaten und natürlich auch manchmal mit die eine oder andere existenzielle Sorge wird's das Ganze dann noch. Aber grundsätzlich war es dann immer so, dass wir dann im Kern unserer Musik gegenüber und der Möglichkeit, Musik zu machen, immer ganz positiv gegenüberstanden. Also es kam nie zu einem Punkt, wo wir dachten, oh Mann, ist das alles schlimm, ich will nicht mehr, sondern es war immer so, wie machen wir weiter? Also ich hätte auch, ist halt dann, also der nächste Schritt war dann halt ein seltsamer. Ich habe dann halt schon gedacht, naja, jetzt gucken wir mal, jetzt verschicken wir mal ein Demo-Tape und ich habe eigentlich schon gedacht, dass wir wieder eine Plattenfirma finden zum Veröffentlichen. Dass das dann Risk Records war aus Amerika, das hat mich dann schon auch sehr überrascht. Und vielleicht war das der Glücksmoment der Band.
Das war auf jeden Fall ein Glücksmoment. Große Tour an der Ostküste, endlos geniale Konzerte, wie ich gelesen habe. Euch muss es ja wohl ziemlich beeindruckt haben. Aber auch das war dann wieder eine Zeit, die recht plötzlich endete, als Risk Records dann nicht mehr war. Plattenfirma pleite, das war wieder ganz typisch, oder?
Ja, das war wieder ganz typisch. Das war Murphy's Law. Das war gerade, wir hatten nämlich einen Radio-Hit wirklich in Amerika und das ist echt schwer. Das kostet normalerweise Geld, wenn man da ins Radio will. Payola nennt man das. Ja. Das war wirklich für eine Indie-Firma wahnsinnig. Und dann sind die kurze Zeit halt pleite gegangen. Da war, was weiß ich habe das nie durchschaut, dieser Frank Volpe, der Boss, der hatte wohl richtig Dreck am Stecken und dann brach auf einmal alles zusammen und wir hatten wieder Schulden und waren eigentlich genau an demselben Punkt wie vorher.
Bemerkenswert, ja. Ja, aber komischerweise irgendwie mit der Amerika-Geschichte im Rücken waren es ja dann irgendwie die großen Firmen hier in Deutschland, die großen Plattenfirmen, die dann mit unseren Songs, diese ein halbes Jahr vorher vielleicht abgelehnt haben, dann auf einmal ganz viel anfangen konnten, weil wir ja in Amerika erfolgreich waren.
Wir haben uns im April 2000 dann bei der WDR Rocknacht in der Düsseldorfer Philipshalle getroffen. Und damals sagtet ihr, ja, mit eurem Tonmann, der dann auch das neue Album produzieren sollte, das fühlt sich alles gerade so richtig gut an, aber so an die großen Konzerte habt ihr ja manchmal noch selber nicht so hundertprozentig geglaubt, oder? Irgendwer scherzte damals im Interview, Rock am See war dann das Original gewesen, wo ihr denn spielen solltet und du meintest, ach und ich dachte schon, du meintest Rock am Ring und machst einen dummen Scherz. Hat man es zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt wahrhaben wollen, dass Uncle Home mal in diese Größen aufsteigt, wo auch größere Festivals vielleicht Interesse zeigen würden?
Sagen wir es mal so, es war zumindest in meinem Kopf nie so, dass Rock am Ring, auch Rock im Park, die wir beide gespielt haben, dass das so ein erklärtes Ziel war, dass ich dachte, meine Musik ist dann gut und man ist dann groß, wenn man da spielt. Das eigentlich nicht. Ich war mit der Osterrocknacht schon zufrieden. Ich habe allerdings nach Amerika war mir schon klar, dass alles ist möglich und es kann auch nichts passieren. Und so eine gesunde Einstellung hatten wir eigentlich immer. Das ist ein Stück weit beeinflusst man das natürlich mit der Qualität seines eigenen Schaffens und ein Stück weit ist man einfach Zufällen ausgeliefert. Also ich habe mir das nie so zu Herzen genommen, dass ich daran irgendwie die Qualität der Dinge, die ich tue, messe. So war es nie. Allerdings hättest du mich damals gefragt, vermute ich, dass ich getippt hätte, wir würden nicht bei Rock am Ring, Rock im Park spielen. Und dann haben wir da doch gespielt. Dann
mussten wir doch dahin.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind auch tolle Erlebnisse, aber das ist in den Köpfen der Leute, denen man das erzählt, Rock am Ring, Rock im Park gespielt, größer als es eigentlich ist. Also für mich zählen, es gibt ein großes Festival auf dem Bizarre, hatten wir mal einen wahnsinnig guten Gig, wo ich wirklich richtig gerne zurückdenke, aber die anderen großen, Hurricane, Rock am Ring, Rock im Park, was gibt's noch? Da haben wir noch zwei, drei gespielt, ganz große.
Oh, Hurricane war auch ganz cool.
Das war auch geil. Allerdings war es da nie so, dass ich dachte, boah, das sind die Highlights in unserer Bandhistorie, so habe ich die nie wahrgenommen. Also da Highlight war die letzte CD-Präsentation hier in Wuppertal. Highlight war die Luna Lounge in New York. Da habe ich irgendwie andere Momente, die für mich irgendwie größer waren, als diese endlich die großen Festivals zu spielen. Weil da, das ist ja auch das Ding, was man von außen nicht sieht. Das hängt vor allem natürlich mit einem gewissen kommerziellen Erfolg zusammen, aber vor allem auch mit den Strukturen, innerhalb derer man sich bewegt. Also die bestimmte Booking-Agentur kann das für dich möglich machen. Ganz einfach. So, du musst nur die richtige Booking-Agentur haben, wenn die dich zufällig auch unter Vertrag haben und schon ist das möglich. Das heißt, wenn man diese Strukturen dann hinter die durchschaut, ist das eigentlich kein Qualitätsmerkmal.
Du sagtest jetzt, wenn man die Strukturen einmal durchschaut hat, wenn man einmal da drin ist, es gibt auch so aus der Zeit nach eurem Amerika-Aufenthalt einen Eintrag in der Bio, Major ist Satan, Uncle Ho ist Gott. Plötzlich ist es dann doch ein Major geworden, nämlich Columbia, Sony, ich meine, die sind ja auch nicht gerade klein. Kam das dann und hat sich halt so ergeben oder war eure Abneigung zu Major-Labels eigentlich doch nicht so groß?
Grundsätzlich habe ich überhaupt keine Abneigung gegenüber den Major-Labels. Also ich mache auch diese Unterscheidung nicht. Die Indies und die Majors, so riesig sind die, finde ich, sind die Unterschiede nicht. Ich habe es zumindest nicht so erlebt. Es sind vor allem Unterschiede in den Möglichkeiten. Die Indies haben doch ein bisschen mehr Bodenhaftung und können eine, sag ich mal, plattenladennahe Promotion besser machen vielleicht. Und dafür haben die Majors natürlich einen gewissen finanziellen Spielraum. Aber vom Prinzip her ist es einfach ein und dasselbe. Und diese Trennlinie da, die dann irgendwie die Wohlhabenden von den weniger wohlhabenden Plattenfirmen trennt, habe ich in meinem Kopf auch nie so empfunden, dass das... Das ist irgendwie so, ja, es gibt die guten Indies und die bösen Majors gar nicht. Major Satan, Uncle Ho is a God. Damit waren die meisten, damals der Chef der Columbia, der Martin Brehm, war begeistert. Denn die Sony hatte vor 3-4 Jahre vorher bei der Popcom damit geworben, mit diesem Spruch geworben, Major is Satan. Und sozusagen genau diese Wahrnehmung der Majors ironisiert, dass das die Bösen sind mit ihrem vielen Geld. Und wir haben das natürlich halt auch für uns verwurst und das ganz stark ironisiert, weil das natürlich an uns herangetragen wurde und wir auch solche Klischees kennen. Aber... weder finde ich die Majors per se böse, noch sind die per se gut. Es ist immer es ist immer eher die Frage, vor allem für mich ist die Frage, welche Musik ist möglich? Das ist die viel, viel spannendere und entscheidendere Frage. Und welche Plattenfirma auch immer das möglich macht, dann ist es fein.
Aber es war auf jeden Fall schon so, dass durch Sony dann viel größere Möglichkeiten bestanden, auch finanziell. Da gibt es nämlich dann auch wieder so einen tollen Eintrag zu, wo es hieß, und da haben wir dann endlich das teure Video gedreht und haben im teuren Hotel gewohnt und haben, liefen im Radio, hatten ausverkaufte Konzerte und waren sogar in den Charts. War das für euch dann nochmal so ein Sprung? Das dritte Album war raus, Sony, und plötzlich hatten wir vielleicht die Promo-Möglichkeiten, die wir vorher einfach nie hatten?
Ja, das war insofern, war das dann schon auch nochmal ein Neubeginn. Denn so haben wir es nie gemacht. Wir haben zwar auch ein halbwegs teures Video damals in Amerika gedreht, haben Risk Records bezahlt, vielleicht sind sie deswegen auch pleite gegangen. Aber das war auch nicht so, wie die Columbia da auf die Tube gedrückt hat. Das ist natürlich schon angenehm. Auf einmal ist es im Vergleich zu den ganzen Indie-Konzerten, musste man sich immer sein Publikum so erspielen. Das war so harte Arbeit. Das hatte wirklich was, da wurde es einem auf einmal sehr leicht gemacht. So kam mir das schon vor und es war schon auch irgendwie ein Neubeginn. Allerdings nicht in dem Sinne, dass das dann dazu führte, dass dann alles toll ist. So ist es ja nicht. Da hat man dann andere Probleme, mit denen man kämpfen muss. Also das ist schon, wenn ich die ganze Bandhistorie betrachte, ist das auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, Mann, als wir beim Major waren, dann fing es eigentlich erst richtig an. Auch das betrachte ich so nicht.
Betrachtet man beispielsweise die Zeit, wo DNL dann das Glück hatten, zu BMG zu gehen oder so, verändert ein Major-Label mit seinen großen Möglichkeiten, aber vielleicht auch mit seinen großen Erwartungen schon irgendwie ein bisschen die Persönlichkeit, die Musik, das Ganze drumherum?
Zunächst einmal hatten sie das Pech, zu BMG zu gehen. So viel vielleicht erstmal dazu.
Ja, BMG und ist ein Scheißverein.
Insofern, sagen, erstmal ist das sowieso ein Scheißverein, gehört zum Scheiß-Bertelsmann-Konzern. Und egal, aber ich meine, DNL ist insofern auch ein gutes Beispiel, weil die halt auch irgendwie, es war für die von der Herangehensweise auch okay, die haben halt wirklich dann auch im Sinne der Plattenfirma funktioniert, sag ich mal. Und das war auch irgendwie was für uns nie in Frage gekommen ist und was die Sony von uns auch nie erwartet hat. Also es wurde nie an uns herangetragen, seitens der Sony, wir müssen die nächste Platte von Uncle Ho jetzt so und so machen. Das muss musikalisch so und so sein.
Vor allem auch immer. Ja, die Zusammenarbeit dann eben mit dem Produzenten, der da auch Einfluss nimmt, wie das bei DNL war. Allerdings war es ja auch schon so bei DNL angelegt, das fand ich eigentlich schon auch ganz spannend. Einerseits waren das ja, wir kennen die auch schon lange und sind ja auch befreundet, war das schon noch angelegt, dass die sollte was elektronischen Indie-Scham haben. Allerdings wollten die auch ganz klar, das war auch Maßgabe, die wollten mal sehen, wie viel Erfolg ist möglich. Die haben da wirklich auch richtig dran gearbeitet, was ich auch völlig okay finde. Und ich finde es einfach schade, dass es nicht geklappt hat, denn das Album ist qualitativ hochwertig, so finde ich jedenfalls. Und das hat halt da nicht geklappt. Allerdings gab es das für uns nie, dass wir im Sinne der Plattenfirma da mit einem Produzenten versehen sind. Unser erfolgreichstes Album bis dato haben wir selber aufgenommen in Heckinghausen in Wuppertal. Insofern gibt's da schon einen gewissen Unterschied, ja. Allerdings ist es die Frage, inwieweit das verändert. Das ist für DNL durchschaue ich das auch nicht wirklich. Ist das jetzt, was ist auf der Mist, was ist beim Produzenten, welcher Einfluss der Plattenfirma, das kann ja am Schluss niemand mehr entwirren. Es ist für mich auch immer so ein bisschen eine künstliche Entscheidung zu sagen, eine Band wie DNL, das ist so ein fieses Plattenfirmending, das ist so gemacht. Und eine andere Band ist dann echt, das ist eine sehr, finde ich, ist auch eine künstliche Unterscheidung. Ich durchschaue das nicht genau, in welchem Rahmen da, wer was entschieden hat. Ich finde aber trotzdem, dass es am Ende eine gelungene Platte war und ich war ein bisschen verwundert, dass da gar nichts passiert ist. Ich fand eigentlich auch das Konzept drumherum fand ich irgendwie ganz gut. Ich hatte die damals im damaligen Zeitpunkt auch oft live gesehen und habe eigentlich damit gerechnet, dass da was passiert. Das dachte ich. Deswegen bin ich ganz verwundert gewesen, als das so floppte. Ja, schade.
kommen wir nochmal kurz zu eurer Musik zurück. Durch drei Alben, wenn man das jetzt so sieht, hat sich das Ganze halt schon eine Menge verändert. Natürlich auch einfach weiterentwickelt, wie das bei einer Band so ist oder so sein sollte. Und dann kam plötzlich hinzu, man konnte noch viel kreativer arbeiten. 2002 eigenes Studio. Habt ihr euch da mal was gegönnt oder wie war das aus Bandsicht?
Da haben wir uns mal was gegönnt und das war der beste Schritt in der ganzen langen Bandhistorie, sich endlich die Möglichkeit zu machen, dass man nicht immer seine Songs macht und dann zu jemandem laufen muss, wo man darauf angewiesen ist und an Widerständen scheitert, die man nicht beeinflussen kann, weil man nicht weiß, wie ein Kompressor funktioniert und auch nicht weiß, was geht und was geht nicht im Studio. Und das ist ja die Situation, die dann deswegen meinte ich eben mit DNL, die Entscheidung, dass der Produzent das macht, ist irgendwie künstlich, weil wir haben ja mit anderen Produzenten genauso gekämpft, mit unseren und auch mit unserem eigenen Unwissen gekämpft. Und jetzt sind wir endgültig in der Lage, zumindest unsere Vorstellungen sehr, zumindest relativ genau umzusetzen im Studio. Und das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, der ist so viel wert und hat uns musikalisch, finde ich, wie ich finde, dazu geführt, dass wir das beste Album jetzt aufgenommen haben. Und die Messlatte, so empfinde ich das selber, lag nicht gerade tief nach dem letzten Album. Das empfinde ich auch als gelungen. Die ersten beiden sehe ich schon durchwachsener, aber Nummer 3 und jetzt besonders Nummer 4 ist schon... da zeigt sich, dass wir dran geblieben sind und unsere Erfahrung und unser Know-how inzwischen auch auf Studio, auf Studio-Ebene, wie schließe ich welchen Kompressor an, wie nehme ich auf, das war für mich, eigentlich ist das der springende Punkt, warum diese Platte so gut geworden ist, weil man nicht mehr ständig da steht wie der Ochse vom Berg, sondern selber das einfach in die Hand nimmt und für die Sounds sorgt, die man haben will.
Würdest du sagen, wir haben da ein bisschen ungeahnte Fähigkeiten entdeckt? Das heißt ja in eurer Bio, um sich selber nicht mehr wiederzuerkennen, bezogen auf das Studio, als Rockmusiker, also wirklich so, dass man die Sachen so umsetzen kann, wie man sie haben möchte, Björn?
Ja, man hat natürlich da irgendwie auch auf einmal wahnsinnig viele Möglichkeiten und geht natürlich auch mit dem, ich sag mal, mit dem Unvermögen eines einfach nur vielleicht Bassisten, eines Schlagzeugers, eines Sängers dran. Wir sind ja keine Engineers. Und insofern war das irgendwie ein langes und sehr kreatives Experimentieren, was wir im Studio durchgezogen haben. Und das hat letzten Endes auch zu einem Großteil der Ideen geführt, die dann letzten Endes auch auf der Platte jetzt gelandet sind.
Ich weiß, man sollte eigentlich nicht versuchen, in einem 20-Minuten-Interview einen Grundabriss der Band Uncle Ho als solches zu geben, aber wir haben es versucht und sind jetzt dann quasi in der Gegenwart angelangt. Wir kommen zu eurem aktuellen Album, das vor ein paar Tagen erschienen ist und das da den Titel trägt Everything Must Be Destroyed. Nicht zuletzt auch bezogen auf das Ende der Band. Warum muss es denn unbedingt jetzt das letzte Album sein? Warum habt ihr für euch gesagt, bis hierhin ist es ganz gut gelaufen, aber das war es jetzt dann auch?
Der entscheidende Punkt dabei ist schon, dass man, ja, denn es gibt die eigene Formatmüdigkeit, so möchte ich das mal beschreiben. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von kredibel oder nicht kredibel oder irgendwie so, sondern im Sinne von, wie kommt es, die spannende Frage, die wir uns, bevor wir das Album aufgenommen haben, dann oft gestellt haben, wie kommt es zu den Songstrukturen, wie kommt es zu den Formaten, die wir schaffen? Und um es mal kurz zu machen, es gibt für uns ein Ideal, das vielleicht für uns ja möglich sein könnte, dass man voraussetzungsloser musiziert, dass man einfach Musik macht, die weniger, ja, ich habe es in der Bio geschrieben, dass man sich nicht als Po seiner Band wiedererkennt, dass man nicht ständig Formate schafft, wo man genau sagen kann, naja, das ist ganz klar eine ganz klar verortbare Band, die folgendes Format erzeugt. Und diesen Format sagt, dem wollen wir halt gerne entkommen. Und unser Ansatz ist dann, dass durch diese Radikalität der Entscheidung auch die Band aufzulösen und sich, das richtet sich ja gegen die Band und die Entscheidung auf dieser Platte ganz viele, ganz verschiedene Formate aneinander zu reihen, sodass es fast am Ende klingt wie eine Compilation. Das war für uns halt ein riesen Befreiungsschlag. Und wir hoffen, das ist das Ziel dabei, dass jetzt neue Musik möglich ist. Das ist unser Ausblick aufs neue Jahr. Und wir wollen halt nicht uns schon wieder vor Beginn des Musikmachens schon wieder fertig machen, in dem Sinne, dass eigentlich schon klar ist, was passiert. Man ist eine Rockband oder man ist überhaupt eine Band oder man macht ein schlüssiges Konzept und dann bestimmte Dinge passen zu der Band und bestimmte nicht. All solche Denkweisen, all solche Vorstellungswelten wollen wir gerne zerstören und gucken, was unter diesen Schichten für ein Musikmachen möglich ist. Das ist das Ziel und das Konzept. Und das war ein mutiger Schritt, ein Stück weit auch ein schmerzhafter Schritt, aber das Beste, was uns in all den ganzen Jahren als Konzept jemals das Beste, was uns eingefallen ist. Und das ist wahrscheinlich auch vielleicht die Konsequenz dieses langen Weges, die du jetzt eben so schön beschrieben hast. Ja.
Wenige Tage vor dem Album-Release ist dann Doc bei euch ausgestiegen. Es hieß, wir wussten zwar, dass er verrückt ist, aber dass er so verrückt ist, hätte keiner gedacht. Woran hat es denn gelegen? Könnt ihr euch das überhaupt erklären? Hat er euch das irgendwie verständlich rüberbringen können, wie er zu dieser Entscheidung kam. Könnt ihr das als Band nachvollziehen?
Als Band ist es schwierig, weil es natürlich irgendwie so kurz vor vor Album-Release und so kurz vor Tourstart natürlich sehr, 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 sehr schwierig ist, irgendwie da aus, wie gesagt, auch nur aus Bandsicht irgendwie da für Ersatz zu sorgen, für adäquaten Ersatz, weil der Doc ist ja nun auch irgendwie kein schlechter Gitarrist, ist ein wahnsinnig guter Gitarrist und er hat eine wahnsinnig markante Visage und es ist nun auch mal der Gitarrist einer Drei-Mann-Kombo gewesen und bei uns gibt es nur Bass, Gitarre und Schlagzeug und da mal eben den Gitarristen auszuwechseln ist schon eine ziemlich derbe Nummer. Aus persönlicher Hinsicht, wir sind nach wie vor sehr gut miteinander befreundet, können wir das natürlich schon nachvollziehen. Er hat für sich die Notbremse gezogen und wie es auch irgendwie da, was du gerade zitiert hast, wie es da auch steht, irgendwie, ist halt verrückt und ich kann es eigentlich nur wiederholen, dass er so verrückt ist, irgendwie so kurz vorher irgendwie dann für sich die Notbremse zu ziehen, um zu Hause, ich nenne es mal aufzuräumen, hätten wir auch nicht gedacht, nee.
Ich meine, er ist ja nun auch Gründungsmitglied der Band. Hatte er dann einfach nicht den Drive, die Band jetzt auf der Abschiedstour noch mit zu Grabe zu tragen? Oder hat es damit mit dem Abschied der Band nicht unbedingt was zu tun gehabt?
Damit hat es weniger zu tun. Es ist ja auch so, dass Doc, ähnlich wie das so sieht, dass unsere Entwicklung in musikalischer Hinsicht stetig eine positive war. So glücklich wie mit diesem Album war er auch zuvor mit keinem weiteren Album. Dass er die Band nicht mit zu Grabe tragen will, nee, das spielte alles da keine Rolle und auch unser persönliches Verhältnis bleibt nicht, ist davon nicht berührt. Allerdings, ja, weiß ich nicht, das müsste man ihn mal fragen, ob ihm der Drive gefehlt hat. Ich glaube, als sein Freund, sage ich ihm, er hat die richtige Entscheidung getroffen und als Mitmusiker und Band bin ich natürlich irgendwo auch traurig und den Nerv, den das verursacht hat. Mann, oh Mann, oh Mann.
So ist es nun, die Band wird es also ab Ende diesen Jahres nach der großen Abschiedstour dann nicht mehr geben. Was sind denn jetzt für euch die Pläne, die Zukunft? Vielleicht doch noch was in einer anderen Band mit komplett anderer Musik zu machen oder vielleicht die Wurzeln des Tonstudios ein bisschen weiter zu verfolgen und sich da musikalisch zu engagieren. Ich denke mal, komplett der Musik entsagen werdet ihr auch wahrscheinlich beide nicht, oder?
Unmöglich. Ich werde mit Björn weiterhin Musik machen, das steht fest. Nur der Rahmen und wie Musik gemacht wird, das steht nicht fest. Mein Ziel ist es dann eher mal planlos zu sein und nicht vorher schon zu wissen, was passiert. Also so ein Zustand, ein chaotischer Zustand der Planlosigkeit. Ich bin gespannt, was für Musik dann möglich ist und das ist das Ziel, was ich habe. Keine weiteren Ziele zu haben, sondern nur noch Musik zu machen.
Aber noch keine genauen Pläne, wie vielleicht eine weitere Musikrichtung aussehen könnte, die ihr bisher noch nicht erforscht habt?
Nee, die Pläne gibt's nicht und die soll es auch nicht geben. Und wir treten uns gegenseitig auf die Füße, dass uns das nicht passiert, dass wir das vorher schon klar machen, was danach passiert.
Herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen euch eine schöne Tour und ja, viel Erfolg bei allen weiteren Plänen. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
Ja,
danke.
Würde mich freuen.